den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Nach 12 Verhandlungstagen zeichnete sich ein Ende der Konferenz in Locarno ab und die Zeitungen zoomten, wenn man so will, wieder von den kleinen Geschichten, Erkenntnissen und Gerüchten zum Großen und Ganzen zurück und begannen zu resümieren. Die Wilhelmsburger Zeitung tat dies unter dem Titel »Einfach und ehrlich«, einem Zitat des britischen Premiers Baldwin zu einem deutschen Memorandum im Vorfeld der Konferenz. Der Leitartikler warnt vor voreiligen Schlüssen und Bewertungen, vor zu viel Pessimismus oder Optimismus, da die Ergebnisse der Konferenz ja auch noch nicht wirklich kommuniziert worden waren, vermutet aber auch, dass in der Reichsregierung nicht alle glücklich über den Verlauf der Verhandlungen sein würden. Doch dazu morgen mehr. Den Wissensstand der Wilhelmsburger vom 17. Oktober 1925 liest für uns Rosa Loy.
Einfach und ehrlich. Um- und Ausblicke. Wieder ist ein Schritt auf dem Wege zu einem Frieden, der den Namen verdient, zu verzeichnen. Die Konferenz von Locarno hat den Sicherheitsvertrag für unsere Westgrenze und die Schiedsverträge mit Frankreich und Belgien angenommen. Daraus könnte man schließen, dass die Optimisten Recht behalten haben. Leider aber wäre eine solche Feststellung verfrüht. Es muss noch eine starke Dosis Wermut in den Wein der Optimistenbegeisterung gegossen werden. Dazu zwingt der letzte Satz des amtlichen Kommuniqués, das die Freudenbotschaft enthält. Denn er besagt, dass die Annahme der genannten Verträge nur eine vorläufige ist. Wenn es wörtlich heißt, es wurde beschlossen, die endgültige Annahme der verschiedenen Verträge sowie die Frage des Zeitpunktes ihrer Veröffentlichung einer späteren Sitzung vorzubehalten, und wenn unmittelbar vorher die Schiedsverträge mit Polen und der Tschechoslowakei erwähnt werden, so ist der Schluss gerechtfertigt, dass Frankreich auf einer Verkoppelung aller Pakte miteinander besteht. Ob sich aber Deutschland darauf wird einlassen können, ist doch mindestens zweifelhaft. Umso zweifelhafter, da die letzten Meldungen dahin lauten, dass alsbald nach einer ergebnisreichen Vollsitzung bei einer Unterredung Luthers und Stresemanns mit Briand, Chamberlain und van der Velde die Meinungen, sei es über polnische Forderungen, sei es über die sogenannten Nebenfragen, die uns am Herzen liegen, mit ungewöhnlicher Schärfe auseinandergeplatzt sind. Wir wissen ja nicht, wie die Dinge in Wahrheit liegen. Es wird in Locarno ganz nach dem Vorschlage Chamberlains verfahren. Die offiziellen Sitzungen sind kurz und den größten Teil der Zeit nehmen private Unterhaltungen der beteiligten Staatsmänner in Anspruch. Demgemäß sind die amtlichen Kommuniqués nach wie vor dürftig. Einmal wurde allerdings mitgeteilt, dass neben England auch Italien als Garant des Sicherheitspaktes auftritt. Sonst erfährt man allenfalls, worüber verhandelt wurde, aber nicht, was dabei herausgekommen ist. Abgesehen natürlich von der auf jeden Fall bedeutungsvollen vorläufigen Annahme der Westverträge. Auch die in Locarno Anwesenden sind also auf Vermutungen angewiesen, und da beinahe jeder etwas anderes vermutet, werden die Widersprüche in den Nachrichten, die in die Welt gehen, immer größer. Franzosen und Belgier tragen große Hoffnungsfreudigkeit hinsichtlich des Endergebnisses der Konferenz zur Schau. Die französisch-offiziöse Agence Havas verstieg sich sogar zu der Behauptung, dass die Völkerbundfrage geregelt sei, worauf deutsch-offiziös sofort erwidert wurde, dass dies nicht der Fall sei. Noch viel weniger kann von einer Einigung über die Ostverträge und deren Garantierung durch Frankreich die Rede sein. Angesichts der Unklarheit der Lage kann man nur die Mahnung wiederholen, weder im Optimismus noch im Pessimismus zu weit zu gehen. Als ein besonders günstiges Zeichen war jedenfalls die Reise des Staatssekretärs Dr. Kempner nach Berlin nicht anzusehen. Um zu verhüten, dass ihr allzu große Bedeutung beigelegt werde, wurde darauf hingewiesen, dass Herr Kempner nicht etwa die Zustimmung des Kabinetts und des Reichspräsidenten zu der Haltung der deutschen Delegierten einholen sollte, sondern dass er nur zur Berichterstattung entsandt worden sei. Allein der Kanzler und der Außenminister hätten den Schritt wohl schwerlich für notwendig gehalten, wenn die Dinge in Locarno so gelaufen wären, wie sie es wünschten. Wenn etwas zum Zweifeln verleiten könnte, so wäre es vor allem die tiefgehende Verschiedenheit der Grundanschauungen Frankreichs und Deutschlands. Unsere Regierung durfte die Hoffnung hegen, indem sie durch den von ihr vorgeschlagenen Pakt andere Sicherungen bot, eine Milderung der Ausführung des Vertrages von Versailles zu erreichen. Frankreich hingegen möchte ihn benutzen, um die Fesseln jenes Diktates noch fester zu schmieden. Es gibt sich ja den Anschein, als wolle es den deutschen Wünschen in manchen Punkten Rechnung tragen, aber fest umrissene Zugeständnisse waren bisher nicht zu erreichen. Alles läuft darauf hinaus, dass Deutschland sich binden soll, die Gegenseite aber nur zu versprechen braucht. Vielfach wird die Ansicht vertreten, Frankreich sei seiner Sache gar nicht so sicher, seine Erwartungen seien nur vorgespielt, es bezwecke damit, einen Druck auszuüben aus dem Gedankengange heraus, dass, wenn man die Welt glauben mache, alles stände gut, den Deutschen allgemein die Schuld an einer etwaigen Ergebnislosigkeit der Konferenz zugeschoben werden würde. Damit kann man uns nicht schrecken. Für eine Märchenpropaganda ist der Boden nicht mehr so gut bereitet wie während des Krieges. Zudem haben unsere früheren Gegner selbst schon verschiedentlich der Wahrheit die Ehre gegeben. Noch in jüngster Zeit hat der englische Premierminister Baldwin auf einem Kongress der Konservativen in Brighton gesagt, ein neuer Gedanke wurde durch das deutsche Memorandum vom Februar dieses Jahres vorgebracht. Die zugrunde liegende Idee ist einfach und ehrlich. Hat die Außenpolitik geraume Zeit bei uns allein das Feld beherrscht, so sind neuerdings auch innerpolitische Fragen, zunächst in Preußen, wieder mehr in den Vordergrund getreten. Der Landtag hat die Beratung des Haushalts des Innenministeriums in Angriff genommen und der von ihm eingesetzte Barmat-Ausschuss hat seine Arbeiten beendet. Sie sind ausgegangen wie das Hornberger Schießen. Es sind nicht Schuldige gefunden worden, was der Zweck der Übung war, sondern höchstens Unvorsichtige. Trotzdem können die monatelangen Verhandlungen nützlich wirken, wenn daraus die Lehre gezogen wird, dass es sich empfiehlt, mit parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, die viel Geld kosten und an die Spannkraft der Abgeordneten ungewöhnliche Anforderungen stellen, sparsam umzugehen. Die Erörterungen zum Etat haben mit einem heftigen Sturm gegen den Minister Severing eingesetzt. Von mehreren Parteien sind Misstrauensvoten gegen ihn eingebracht worden, die sich zum Teil gegen seine ganze Verwaltungstätigkeit, zum Teil besonders gegen seine Beamtenpolitik richten. Ihr Schicksal kann vom Zufall bestimmt werden, doch sind die Aussichten Severings günstig. Denn die Kommunisten, die sonst, wenn es gegen ihn ging, gern mitgemacht haben, dürften diesmal Zurückhaltung üben.
Eben noch in Ascona mit einer Katze gespielt und schon in Locarno mit einem Füller paraffiert und schon für auf den Tag genau einstudiert und soeben in eurem Podstream intoniert. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.